1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar. Es geht los mit Anne Clark, Our Darkness. Das Pippi Langstrumpf, das Lieblingsbuch meines heutigen Gastes, war leuchtet sofort ein. Schließlich war Pippi lebensfroh, forsch, neugierig und selbstbewusst. Und so wird diese Frau hier auch gesehen. Was allerdings extrem verwunderlich erscheint, ist, dass ihr erster Berufswunsch, wenn das Gedächtnis denn nicht trügt, Stewardess gewesen sein soll. Und es gehört schon eine Menge Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass sie einem vielleicht mit so einem schrägen Käppchen im Flugzeug Nüsschen und Tomatensaft kredenzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Renate Künast, 56, Politikerin. Die gebürtige Recklinghausenerin engagiert sich früh für soziale Belange. In Düsseldorf studiert sie Sozialarbeit und setzt Erlerntes für 2 Jahre in der JVA Berlin-Tegel um. Ihr anschließendes Jurastudium schließt sie 1985 mit dem 2. Staatsexamen ab. Schon 1979 tritt Künast der Alternativen Liste bei. Als Fraktionsvorsitzende und Abgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen wird sie Vorsitzende, rechtspolitische Sprecherin und Bundesvorsitzende. 2001 schließlich Ministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Im letzten Jahr stand die Option einer ersten regierenden Bürgermeisterin im Raum. Es sollte nicht sein. Oder noch nicht. Für uns zählt momentan eh nur, dass sie zugesagt hat. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Renate Künast, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Frau Künast, nochmal herzlich willkommen. Wir sind wirklich hoch erfreut. Wir jagen Ihnen schon eine Weile hinterher und haben uns immer gesagt, ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass Sie nicht so gerne über persönliche Dinge sprechen, denn dies hier ist eine Sendung, in der es sehr um die persönlichen Belange eines Menschen geht und so ein bisschen Porträt gezeichnet werden soll. Was ist der Grund dafür, dass Sie jetzt zugesagt haben? Sind Sie bereit, ein bisschen über Ihr Leben zu sprechen?
Ach, habe ich eigentlich immer mehr oder weniger getan. Mir ist ja auch aufgefallen, dass Sie wiederholt gefragt haben. Ja, dann irgendwann muss man dann auch mal ja sagen. Es gab auch keine Ausrede mehr.
Ach so.
Und dann haben wir es so lange vorher gemacht, dass ich das Gefühl hatte, ich habe noch nicht zugesagt.
Wie so lange vorher gemacht? Das Datum festgelegt?
Ja, das Datum festzulegen und dann. So, dann ist es jetzt so. Da bin ich drauf eingestellt. Ja. Und ich bin auch in der Lage, mich zu freuen.
Wie schön. Herr Trittin zum Beispiel, der war, glaube ich, schon vor 7 Jahren oder so da. Und der ist auch heiler Haut wieder rausgekommen aus der ganzen Sache. Ich habe hier ein Zitat von Joschka Fischer gefunden. Der hat der Zeitschrift Cicero ein Interview gegeben und dazu befragt, ob er in die Politik zurückkehren wolle. Hat er gesagt, ich habe mein Leben so geführt, dass ich den hohen moralischen Standards, die neuerdings an öffentliche Ämter durch die Medien angelegt werden, nicht mehr gerecht werde. Das ist ja eigentlich ein ganz schöner Spruch. Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben zurückblicken, haben Sie das Gefühl, Sie könnten sich diesem Zitat anschließen? Oder haben Sie immer nach hohen moralischen Standards gelebt?
Also jeder Politiker, jede Politikerin, die wirklich lebt, ja, müsste den Satz genauso sagen. Und ich finde, hat Joschka sehr schön formuliert, weil es natürlich auch eine Spitze hat und eine große Ironie. Es weist ja auch darauf hin, was erwartet ihr eigentlich ein bisschen. Und gut, wir kennen ja sein Leben. Über ihn gab es ja auch alte Videofilme und Ähnliches. Jeder hat mal das eine oder andere gemacht, ja.
Was erwarten wir denn eigentlich? Erwarten wir, die wir nicht Politiker sind, eigentlich setzen wir höhere moralische Maßstäbe an Politiker? Was denken Sie?
In den letzten paar Jahren bin ich manchmal verzweifelt an der Frage, was erwartet man von Politikern? Wenn man so sieht, wie bestimmte Typen, insbesondere bei Männern, manchmal hochgeschrieben werden, nur weil sie mit gegelten Haaren und weit ausgebreiteten Armen am Times Square stehen.
Zu Gutenberg?
Zu Gutenberg. Wenn ich mich da so hinstellen würde, käme ich mir selber affig vor und nicht ernsthaft, ja. Aber das wird dann ganz toll gefunden. Das ist ein toller Hecht, was er alles Tolles machen muss. Jetzt kommt der Messier und sagt, in dem Ministerium passt nichts zueinander. Ich habe ihn auch nicht für einen guten Politiker gehalten, sondern einer, der eine wirklich gute Außendarstellung machen kann. Das ist aber nicht immer komplett identisch, wie wir merken. Und ich weiß manchmal nicht, was erwartet wird. Erwartet man jemanden, der eine gute Show macht, sein Privatleben komplett öffentlich legt, sich mal ein schönes Kleid auf und ab geht? Ist es das? Oder guckt man auch genauer hin und erkennt zwei Dinge? Erstens, Politiker sind wie der Durchschnitt des Volkes. Ja? Wir haben alle irgendwelche Fehler, Macken und jeder, der in seiner Jugend nicht irgendwas gemacht hat, was vielleicht strafbar, aber heute bestimmt verjährt ist, wäre auch, also so ein Mensch gibt's auch nicht. Ja, diese Normalität zu nehmen und auf der anderen Seite sich zu überlegen, will man nicht jemanden, der solide arbeitet. Also natürlich soll man gut gekleidet sein, man kann auch schön aussehen, man soll auch fröhlich sein, das Leben genießen, aber im Kern kommt es doch darauf an, dass man nicht angibt wie Bolle, sondern dass man solide und systematisch arbeitet. Bin ich mir manchmal nicht sicher.
Was man sowieso von außen ja eigentlich auch nur begrenzt eigentlich beurteilen kann. Denn im Politikgeschäft muss man Mehrheiten hinter sich versammeln. Wie die zustande kommen, weiß man oft als Außenstehender gar nicht, als der Wähler. Wie fühlt es sich denn eigentlich an, von Menschen auf die moralische Integrität überprüft zu werden, sprich Journalisten, von denen man eigentlich selbst weiß, dass sie moralisch gar nicht so integer sind. Also ich bin selbst Journalistin und ich weiß, dass ich auch viele Kollegen, und ich schließe mich da auch ein, man hat bestimmte Vorteile, dann gibt es irgendwie eine Journalisten-Bahncard, dann werden Kollegen zu Kinopremieren nach Hawaii geflogen vom Verleih. Also es gibt ja ganz außergewöhnliche Dinge oder ganz normale Dinge. Man kriegt, keine Ahnung, wahrscheinlich sogar Fernseher, preiswerter Autos vielleicht. Das ist ja alles... Es wird ja alles offenbar mit zweierlei Maß gemessen. Die Journalisten, die sich aufschwingen, Politiker doch ziemlich streng zu kontrollieren und sowas verwerflich zu finden und das im eigenen Leben eigentlich nicht anders machen.
Ja, natürlich hat das teilweise was Doppelbödiges, weil wir das auch wissen. Natürlich gibt es dann gerade im Reisejournalismus kostenlose Reisen, wo man sich nicht nur so lange aufhält, wie es für den Bericht nötig ist, sondern scheinbar Leute auch gleich 3 Tage Urlaub dranhängen. Und damit eigentlich nicht mehr unabhängig sind. Bis hin zu Rabatten, die Journalisten, glaube ich, ganz selbstverständlich auch nehmen. Wobei ich finde, jeder Politiker darf auch wie ein normaler Verbraucher, der vom Rabattgesetz Gebrauch macht, hingehen und sagen, ich deale jetzt. Und sage ich dem Autohändler, der will ja sein Auto dringend verkaufen, ach, ich kann es woanders auch billiger leasen oder so. Das soll man schon machen dürfen. Das kann, obwohl ich nicht kann, weil, also mir persönlich geht es dann so, die ist prominent, ist sie geizig. Also habe ich eine Verklemmung irgendwann. Aber im Prinzip soll man das machen dürfen. Jetzt ist nur der, müssen sich Journalisten selber fragen, ob das immer legitim ist, eigentlich mit dieser Schärfe darauf zu gehen. Und gleichzeitig mache ich jetzt mal eine Trennlinie. Es ist schon so, dass man in der Politik für Transparenz sorgen muss. Man muss schon sagen, was man tut und was man macht. Und wenn ein Parlament fragt, muss man auch die Wahrheit sagen. Und der Punkt bei Wulff ist ja, auch, obwohl das da auch schon richtige Stilblüten gibt, ja, und man sich natürlich fragt, dass jetzt die Bild-Zeitung sozusagen der Hort der Moral ist. Ich meine, vielleicht, wenn sie in dem Zuge die nackten Frauen auf dem Titelblatt weglassen würden, dann würden sie viele Frauen in dem Land beglücken, wäre auch ein Beitrag. Aber dass das jetzt der Hort der Moral ist, ist dann auch komisch. Aber ich sage auch, es muss eine Transparenz geben bei der Politik, mit wem man geschäftliche Beziehungen hat oder nicht. Und Parlamente darf man halt nicht belügen. Und das ist eigentlich der Kern.
Wir kommen zu Ihrem ersten Lied, das Sie mitgebracht haben. Wir steigen heute mal ausnahmsweise mit Klassik ein. Ich hoffe, das verjagt diejenigen unter Ihnen nicht, die mit Klassik nicht so viel anfangen können. Aber ich habe dieses Lied gewählt, weil das im Grunde, Sie haben das so nachgereicht noch. Sie haben gesagt, in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren hören Sie eigentlich nur noch Musik ohne Worte. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man von so vielen Worten umgeben ist. Sie haben sich für Beethoven entschieden. Warum für dieses Violinkonzert?
Ach, weil es eine der schönsten Musiken ist. Das hat mich mal wirklich richtig tief gerührt. Ich hatte auch mal die Freude vor vielen, vielen Jahren, den Solo-Violinisten Yitzhak Perlman zu erleben. Und es rührt einen ganz tief. Das ist so ein Stück, von dem viele früher, als es dann komponiert war, gesagt haben, das kann man gar nicht spielen, weil in dem Solo Stellen kommen, wo du denkst, es sind 2 Geigen, aber das muss einer alleine spielen.
Das ganze Stück, das ganze Violinkonzert dauert fast 8 Minuten, deswegen müssen wir etwas früher raus. Renate Künast ist heute zu Gast. Renate Elli Künast, geboren am 15. Dezember 55 in Recklinghausen. Sie haben Geburtstag mit dem römischen Kaiser Nero. Das kann kein Zufall sein. Da liegen ein paar Jahre dazwischen, aber immerhin. Aber auch mit Don Johnson, um da auch gleich so ein bisschen was von Größenwahn rauszunehmen.
Was ist denn schlimmer?
Nero.
Na gut, ja. Stimmt.
Ich habe mir versucht vorzustellen, ob sie jemals in ihrem Leben, und sei es nachts, wenn sie mal nach Hause gekommen sind, Miami Vice geguckt haben. Natürlich bin ich nur durch Don Johnson. Hab ich
auch mal geguckt, ja.
Wirklich?
Ja.
Aber nicht regelmäßig, oder?
Nee, aber deshalb sage ich ja, was ist denn schlimmer? Ja, natürlich Nero, logisch, ja. Gemordet und gemacht, das andere war nur Filmszene.
Wie hießen die denn nochmal? Sunny und Crockett.
Ja, das wüsste ich gar nicht. Auf alle Fälle ziemlich macho, oder?
Ja, aber Sie sagen das nicht ohne, also Sie sagen es nicht wirklich verächtlich. Sagen Sie mal verächtlich für mich. Ganz schön macho. Das ist so richtig unangenehm.
Ganz schön
macho. So Seehofer macho. Und das klang eben nicht so.
Nee.
Es ist nicht
das kann ich gerade nicht auf Kommando.
Ich werde Sie nicht drauf festnageln. Sie sind als zweites von vier Kindern zur Welt gekommen. Hm. Zwei Schwestern haben Sie, einen Bruder. Und Ihr Vater hatte eine Ausbildung als Kfz-Schlosser oder Mechaniker, ich bin mir nicht ganz sicher.
Mechaniker
und arbeitete als Berufskraftfahrer.
Ja.
Und Sie haben in dem Haus des Chefs gewohnt von Ihrem Vater.
In einem Haus, nicht da, wo der Chef wohnte, sondern die Firma hatte hier und da Häuser und wir haben in einem Haus gewohnt, wo zwei Angestellte, also der eine war Elektriker und das andere waren wir, dem wohnten mit einem Garten dahinter. Aber das war ein bisschen wie eine alte Villa so und war in einer ganz guten Gegend. Ja.
Garten ist ja immer schön für Kinder. Sie hatten mal eine bunte Katze, also die Kinder.
Ja,
ne?
Tinker.
Ist Tinker in den Garten gelaufen und hat Sachen gemacht?
Ja, Tinker ist vor... Ich sag mal, der Garten war erstens nicht nur eine Freude, sondern wir mussten Sauerkirschen ernten und Ähnliches tun. Ja, oder ernten Sie mal als kleines Kind schwarze Johannisbeeren. Wir mussten da schon immer helfen. Sauerkirschen und schwarze Johannisbeeren ist ja was, was du nicht in Mengen isst. Heute liebe ich das alles. Ja, das waren keine beliebten Arbeiten. Und unsere Katze ist natürlich auch durch den Garten geschlichen. Schlimmer aber noch, bei uns hatte ein Zimmer oben im ersten Stock eine Schräge und die Katze ist mal aufs Dach gegangen.
Dach.
Dann haben wir da oben gehangen und ihr im Schrubber entgegengehalten, damit sie sich da oben gegen die Borsten lehnt und sie langsam runter bis in die Regenrinne gezogen. Na, das waren Dinger.
Das waren Dinger. Und der Kanarienvogel, den gab es auch noch. Ist der irgendwann in natürlichen,
irgendwann auf natürliche lag
Weise
er
von
da.
Der, Wie alt waren Sie denn da?
Ach, da war ich bestimmt schon 11, 12.
Ach so,
also,
okay,
ja.
Alles klar.
Das ging noch, ja. Naja, aber nee, ich war damit nicht zu schockieren, weil wir ja schon damit aufgewachsen sind, auch zu erleben, dass es Tiere gibt, also Nutztiere gibt für Menschen. Also mein Opa hatte in Recklinghausen Hühner anfangs. Also man hat auch mitgekriegt, dass Hühner mal geschlachtet werden. Also wir haben nicht nur die Eier gegessen. Meine Verwandten in Thüringen, das waren zwar alles dann LPG-Betriebe, aber die hatten selber in einem Stück Stall auch noch ein Schwein, Truthahn und so. Also das hatte ich dann auch erlebt, wie ein Truthahn geschlachtet wird. Stand da sprachlos vor und dachte, ich werde genauso wie der, aber nach dem Schlachten blass wird in seinem Kamm, werde ich es auch gleich oder so. Aber dann war ich dadurch nicht zu schockieren. Aber ich war immer begeistert für Tiere und habe mich, also fand auch die Katze eigentlich eines der schönsten Tiere. Und Schönheit von innen, ja, diese Selbstständigkeit, die Eleganz und wie sie mit dem kleinen Stellung von Barthahn oder ihres Schwanzes hinten ausdrückt, wie es ihr geht. Und sie lässt sich auf keinen Schoß nehmen oder kraulen, wenn es nicht auf ihrem Plan ist. Ne?
Okay. Gut. Hatten Sie das Gefühl, sich zwischen den Beatles und den Stones früher entscheiden zu müssen? Sie haben jetzt heute mal die Beatles mitgebracht. Here Comes the Sun.
Eigentlich immer eher Beatles-Fan. Also die Stones waren mir zu hart. Was ich heute gar nicht mehr so verstehe. Damals war es aber so.
So, und gab es einen Favoriten bei den Beatles? Oder war es einfach als Band?
Das war die Band.
Das war die Band.
Ich gehöre übrigens zu den Leuten, die manchmal es ein bisschen komisch finden, wenn es zu viel Begeisterung und Wahn gibt. Mich irritiert das.
Hatten Sie noch nie so einen Ausraster auf einem Konzert, sodass Sie in Ekstase gerieten?
Nee, so ein Ausraster nicht. Aber ich finde auch diese Glorifizierung von Menschen oder so, die Leute da wie so, das ist der Star und immer nur noch die ganze Bude damit vollkleben und machen und tun, das ist mir, dafür läuft es mir kalten Rücken runter.
Wobei sie wahrscheinlich selbst manchmal ja glorifiziert werden. Als jemand, der bekannt ist, sie müssen nicht vorgestellt werden. Ich würde mal sagen, sie haben einen Bekanntheitsgrad von 95% hier in Deutschland bestimmt. Da wird Ihnen das ja auch widerfahren, dass Leute Sie sehen, auch wenn das gar keine Wähler sind. Und auch wenn das Leute sind, die gestern noch gesagt haben, also diese Kühnerst, ne? Und dann sehen Sie sie aber im Möbelladen, wie Sie gerade einen Rabatt aushandeln, Frau Kühnerst, und kommen dann aber an und wollen ein Foto mit Ihnen haben.
So entstehen Gerüchte, interessant, haben wir das auch rausgefunden. Nee, ja, natürlich, können wir ein Foto machen. Ja. Nee, also natürlich, es gibt auch viele Leute, die einen dann fast gleich in den Arm nehmen und so. Aber das ist doch was anderes als Glorifizierung, wenn Leute auf einen zukommen und sagen, finde ich toll, dass ich mal so jemanden sehe, darf ich ein Foto machen, glaubt mir kein Mensch und so. Und heutzutage hat wegen des Handys ja jeder eine Fotografiermöglichkeit dabei. Oder Leute sprechen auch einen an. Manchmal sagen sie, es gibt zwei klassische Sätze. Sie sehen ja netter aus als im Fernsehen. Das beruhigt mich immer ungeheuer. Und der andere Satz ist, bleiben Sie, wie Sie sind, immer mal mit dem Finger drauf und sagen, was ist, na, das auch auszusprechen.
Könnte schlimmer sein. So, die Beatles, Here Comes the Sun.
Radio 1. Hörbar Rust.
Renate Künast ist heute mein Gast und es geht los mit Aretha Franklin, Drinking Again. Aretha Franklin, Drinking Again. Renate Künast ist heute hier zu Gast. Ein Mädchen, das in der Schule eher als still und zurückhaltend galt, aber schon immer wusste, was es wollte, heißt es über sie. Wenn Sie sich jetzt an sich als Kind erinnern, würden Sie das so auch so sehen oder kamen Sie sich gar nicht so still und zurückhaltend vor?
Eher schüchtern. Also,
ja, das sagen Sie ja heute noch über sich und das ist so lustig, als ich auf diesen Satz gestoßen bin, weil der erste Teil des Satzes geht nie ohne den zweiten. Also wie oft hat man schon gehört, eigentlich bin ich eher schüchtern, obwohl mir das niemand glaubt. Das sagen so viele Leute und bei Ihnen kann man sich das nun gar nicht vorstellen.
Ist aber so. Also ich habe aber auch schon viele Frauen getroffen, die sagen, ja, kann ich mir vorstellen, sehe ich auch. Das erklärt einfach was von mir.
Was ist denn Schüchternheit? Erklären Sie mir mal Ihre Definition von Schüchternheit.
Ja, dass man eben nicht geboren wird mit dem silbernen oder goldenen Löffel und auch nicht vermittelt kriegt, dass man gerade noch als Mädchen einfach sofort überall hingeht, vor Selbstbewusstsein strotzt. Und ich habe auch nicht quasi von Anfang an gelernt, den öffentlichen Auftritt oder so. Also jetzt sagen Sie ja, logisch, macht man als Kind nicht. Aber es war schon so, dass ich in der Schule auch durchaus, wenn ich was sagen wollte, was anders war, ja, so wie eigentlich diskutieren wir hier doch was Falsches oder so, dass ich dann erstmal einen Augenblick nachdenke oder ein bisschen nervös werde und klopfenden Herzens, wenn ich das jetzt sage, ist das richtig. Und es gibt Leute, die haben das selbst, Kinder, das Selbstbewusstsein, eine Antwort zu geben, weil sie auch wissen, es gibt nicht gleich Gegendruck, wenn du was Falsches sagst, sondern man freut sich darüber, dass du mitdenkst, mit was weiterentwickelst. Das hatte ich nicht, weil es zu Hause auch Druck gab, ja. Mhm. Und dieses Selbstbewusstsein dann zu entwickeln und zu sagen, ich mache mein Ding, das, was ich will, wie ich meine Zeit verbringen will und mit den Inhalten, die ich richtig finde, und auch den Mut zu haben, in großen Runden aufzutreten, gleichwohl ich auch manchmal noch sage, warum habe ich mich jetzt wieder darauf eingelassen, aber egal. Das hat sich erst nach und nach entwickelt. Das habe ich auch mit mir selber entwickelt und erfahren.
Also würden Sie jetzt nicht mehr von sich sagen, dass Sie schüchtern sind?
Naja, ich sage den Satz immer, im Grunde meines Herzens bin ich schüchtern. Ich habe keine andere Formulierung dafür gefunden, dass ich daherkomme. Und ich finde, das kann auch Mut machen. Das erklärt vielleicht auch, warum ich nicht mit ausgebreiteten Armen am Times Square stehe oder den ganzen Tag angebe, wie toll und was alles toll ist und wen ich alles kenne. Es gibt ja so einen Typus auch. Ja. Ich sage es auch, weil ich Mut machen will. Weil wenn man mit Frauen zum Beispiel zusammen ist, gibt es auch oft den Satz, oder also mit Menschen mit Migrationshintergrund, ach, das kann ich mich nicht trauen, da darf ich mich nicht hintrauen. Und so. Und dann will ich erklären, guck auf mich, ich habe es mir auch erarbeitet, ich habe es zugelassen, das zu entwickeln. Aber dazu muss man auch losgehen und hingehen. Wenn du mit jungen Leuten redest, zu sagen, ja, mach dir doch mal einen Berufswunsch. Mhm. Und nicht einen, der nur sagt, ich denke bis zur nächsten Straßenkreuzung, sondern wünsch dir was anderes und mach dich dann aber auch auf den Weg. Ja.
Wir kommen, ich weiß, worauf Sie anspielen, da kommen wir auch gleich hin. Sie haben sich nämlich Ihren Weg durch die Bildung tatsächlich oder den Weg zur Bildung erkämpft. Das haben Sie gemacht, weil etwas in Ihnen war. Aber noch mal ganz kurz zu den Frauen zurück. Es ist ja schon so, also ich habe zumindest beobachtet und ich sehe es auch an mir oft, dass Frauen im Gegensatz zu Männern, finde ich schon, Kritik sehr häufig persönlich nehmen und sich selbst dadurch schneller in Frage gestellt fühlen. Das ist also weniger was mit der Arbeit zu tun hat. So Männer haben dieses Rivalitätsding im Job und danach stechen sich unter Umständen aus für irgendwas und danach gehen sie eintrinken. Das ist nicht nur das Klischee, sondern das kann man, finde ich, sehr oft beobachten. Bei Frauen, die nehmen das persönlich. Ah, die mag mich wohl nicht. Sie ist zickig oder so. Wenn Sie selbst also auch mal diese Unsicherheit hatten früher, wie haben Sie das abgelegt? Also was hat Sie so unverwundbarer gemacht, sagen wir es mal so? Es wird immer noch Stellen geben, wo man Sie treffen kann, aber Sie werden nicht so dumm sein, die zu verraten. Was hat Sie denn dazu befähigt, über solche persönlichen Kränkungen hinwegzusehen?
Also, es ist schon so, dass man mit offenen Augen und Ohren und mit einem Gespräch auf dem Weg sein muss, um da auch laut drüber zu reden. Also man muss darüber reden, was ist das, was da gerade passiert. Man muss den Mechanismus der Männer verstehen. Für Männer, wie Sie schon sagten, ist es fast sportlich, dass man sich auf alles bewirbt. Selbst wenn man es nicht kann, ja. Man kann die halbe Welt sehen, der kann das nicht. Männer bewerben sich und im Zweifelsfall nur mit dem Satz, wenn ich mich das dritte Mal beworben habe, wissen ja alle, dass ich bereit bin und will. Und dann bin ich auch irgendwann dran, weil alle sagen, nach x Bewerbung ist der mal dran. Viele Frauen denken so gar nicht. Ich sage aber, ja, aber los. Ihr müsst auch Macht wollen. Macht ist ja nichts Unanständiges, sondern eine Möglichkeit, was umzusetzen. Ob das nun einfach nur Beruf und Einkommen ist oder ob man politische Gestaltungsmacht will, um was umzusetzen, begreift das nicht als unanständig. Dieses sich damit auseinanderzusetzen ist eigentlich nötig. Genauso auch immer zu reflektieren, was passiert da gerade oder warum sagt der oder die das. Das zu entlarven, dass da bei anderen Eigennutz hinter ist und das Bewusstsein zu haben, dass ich meine Beziehungen, die wichtig sind, und Freundschaften außerhalb meines Arbeitsplatzes haben muss. Um dann aber auch und innerhalb dessen kann man viel einfacher checken, dass es teilweise Kämpfe sind um einen Inhalt, um eine Position, um eine Stellung, aber nicht wirklich um mich geht. Und ehrlich gesagt haben Menschen, die wirklich sehr persönlich werden, anderen gegenüber auch in der politischen Auseinandersetzung, verlieren bei mir an Ansehen. Ne?
Es hat gar nicht unbedingt was mit Politik zu tun, sondern ich beobachte das einfach auch im kleineren Rahmen, dass es auch Frauen untereinander sein können. Das muss jetzt gar nicht der Mann sein, der mit seinen Instrumentarien die Frau unterdrückt oder austrickst oder wie auch immer, sondern dass ich beobachte, dass es auch mir, wie gesagt, dass es schöner wäre, bestimmte Dinge einfach inhaltsbezogen, sachlicher auch auszustreiten, so. Und dass man sich nicht wiederfindet mit so verhärteten Positionen, das Gefühl hat, das ist jetzt ein persönliches Ding gewesen, sondern dass man wirklich sagt, es geht hierbei um den Inhalt. Und ich habe das Gefühl, dass Männer das wiederum besser können als Frauen. Und vielleicht haben sie da andere Erfahrungen gemacht.
Naja, vielleicht ist es so, dass Männer eines besser können, vielleicht nehmen sie es trotzdem manches persönlich, aber sie sind in der Lage, einfach schamlos Bündnisse zu schließen, um immer einen Schritt weiter zu kommen, sich mit anderen zu verbünden.
Hat doch auch funktioniert, muss ja deswegen nicht falsch sein. Man muss ja dann halt wahrscheinlich Frauen einfach dazu ermutigen, das auch zu tun oder es zu erlernen oder einen anderen Weg zu gehen, keine Ahnung. Also Bündnisse schließen ist ja nicht so verkehrt, oder?
Nee, gar nicht. Also das schöne Wort des Netzwerkens, ja, ist mittlerweile auch bei Frauen angekommen, ist natürlich, das zu lernen, ist eigentlich auch Aufgabe von Frauen. Also sich da drin zu unterstützen, das für sich selber zu lernen. Und manchmal ist vielleicht das Handicap bei Frauen, dass sie so wahnsinnig sachlich sind und nicht erkennen, dass man an manchen Stellen gar nicht dieses... Ja, natürlich gibt's auch dies und jenes. Aber
viele werden jetzt sagen, gerade nicht, Frauen sind doch so wahnsinnig emotional oft.
Also ich erlebe in dem politischen Bereich und an manchen Stellen immer, dass die Frauen meinen, du musst in der Sache überzeugen.
Um nicht angreifbar zu sein?
Ja,
oder warum?
Dann fachlich, muss in der Sache überzeugen und ich will dem der anderen noch zweimal reden, um dann in der Sache zu überzeugen, wo ich sage, weißt du, wir rechnen jetzt mal. Ich habe mal von Fritz Kuhn gelernt, einen witzigen Satz. Du musst ja in allen Gremien immer geteilt durch 2 plus 1 denken. Ich sage, was ist das denn jetzt? Naja, Mehrheiten herstellen. Stell dir die, wenn abgestimmt wird, geteilt durch 2 plus 1. Das ist das, was du als Minimum erreichen musst. Und es ist nicht immer so, dass du das in der Sache durch Überzeugung machst oder so. Das, ich weiß nicht, ob sich das unanständig anhört, aber ich mache es ja nicht für irgendwelche unangenehmen Dinge. Aber das muss man einfach dann irgendwann auch machen. Also selbst in Koalitionen muss man sagen, also das ist der uns wichtige Punkt. Und das muss Frau dann auch durchziehen. Auch klar sagen, was geht, was nicht geht. Das muss als eine Ebene immer mitrechnen. Man kann nicht drauf warten, bis man die Welt überzeugt hat.
Cat Stevens haben Sie mitgebracht und ich versuche mir vorzustellen, in welchem Kontext Ihres Lebens dieses Lied Einzug fand. Sagen Sie es mir.
Naja, in der Hochzeit von Cat Stevens war es da so, dass man immer so ein bisschen auch was Psychedelisches, Nachdenkliches hörte, so als Jugendlicher, wenn man über die Welt nachdenkt. Das war die Zeit.
My Lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my Lady Dapanville. Why does it grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my Lady Dapanville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill.
Renate Künast ist heute hier zu Gast. Ein Mädchen, das gekämpft hat. Und zwar nicht gekämpft hat, um weniger zur Schule zu gehen, wie man das manchmal auch sich vorstellen kann bei Kindern, die keine Lust haben, zur Schule zu gehen, sondern bei ihnen war es das Gegenteil. Sie wollten dafür kämpfen, dass sie aufs Gymnasium kommen. Und ihre Eltern waren nicht unbedingt dafür. Für Sie war eine andere Perspektive vorgesehen, nämlich welche?
Naja, mein Vater sagte, die ist ein Mädchen, die heiratet ja doch.
Er hat nicht ganz Unrecht. Jetzt, wenn man jetzt so, Sie sind jetzt verheiratet.
Ja, aber ich meine, an Februar 2011, es hat ein bisschen gedauert.
Nun.
Aber das, was er dahinter sah, war ja was anderes. Er hatte in Thüringen auf dem Bauernhof, auf dem ländlichen Raum das so gelernt und hatte da auch keine andere Vorstellung. Und für meine Mutter wäre es immer so gewesen wie eine gute Ausbildung und dann ein schöner Bürojob. Das wäre da sozusagen ihr Traum gewesen.
Und Enkelkinder.
Ja, so. Und das war aber eigentlich nicht mein Ding. Ja, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte das in mir und ich konnte was. Ich hatte eine Freundin, deren Mutter sehr ehrgeizig war, Eugenie, die und eine Klassenlehrerin, die mich unterstützt hat. Und das finde ich ja heute noch so faszinierend, ja. Weshalb ich auch glaube, dass Bildung und eine gute Bildung und viel Personal und das auch Ruhe hat, so unheimlich wichtig ist. Weil man muss Zeit haben, sich mit den Kindern zu beschäftigen und die müssen das selber erkennen können und du musst jemanden haben, der dich unterstützt, wenn deine Eltern das nicht können oder wollen.
Frau Verstege, das war die Lehrerin, die in Ihnen gesehen hat, wie, würden Sie sagen, ehrgeizig oder wie fleißig oder wie beflissen, wie bildungshungrig Sie waren? Oder?
Nein, einfach, dass ich es konnte. Die war ja eine Frau, die nicht jemandem was eingeredet hat, was die das nicht wollte. Du kannst auch einem kleinen Kind sagen, du hast einen dollen IQ, mach mal, wenn es nicht will, will es nicht. Aber ich wollte gerne weiter zur Schule gehen und sie hat gesagt, ich kann das. Von der Auffassungsgabe her und was ich mache und bin dafür motiviert und deshalb wurden dann
es wurde ein Gespräch
die Eltern eingeladen.
Ne?
Also meine Mutter musste hin, mein Vater ging gar nicht und sie kam dann wieder und dann durfte ich zur Realschule gehen. Das war ein Jahr mehr. Und die gleiche Debatte ging am Ende der Realschule dann wieder los. Ja. Da wollte ich eigentlich Abitur machen, aber dann kam dem BAföG sei Dank ein Jahr weniger dabei raus, also das Fachabitur.
Wir müssen unbedingt vorher klären, was das mit diesem Stewardess-Beruf war. Also, dass Sie mal Stewardess werden wollten, ja, finde ich erstaunlich. Wie alt waren Sie, als Sie diesen Berufswunsch hegten?
11, 12 oder so. Naja, aber da sehen Sie, das ist ja eine Entwicklung. Das ist für mich auch eine Entwicklung, dieses sich, also 55 geboren im Ruhrgebiet. Sie haben eine bestimmte Verwandtschaft und da auch Rollenbilder und Traditionen. Und jetzt fängt kleine Renate an, sich Vorstellungen zu machen, was könnte ich werden, was könnte mich interessieren. Und Stewardess hatte damals ja doch eine Aura, da hat man weniger den Knochenjob gesehen, der da ist vielmehr dieses schön angezogen und mit netten Leuten und du fliegst irgendwo hin. Also heute würde ich sagen, was willst du mit Jetlag, einen Tag im Hotel in Rio und dann wieder zurück. Und so, das war eine kurze Zeit, aber das ist der Beruf, an den ich mich erinnere. Ich will nicht ausschließen, dass ich mit 6 oder 5 noch andere Berufswünsche hatte, aber keine Männerberufe, also Lokführerin oder so wollte ich nicht werden.
Hätte ich Ihnen jetzt auch nicht unterstellt. Aber woher hatten Sie dieses Bild der Stewardess? Hat sich das übers Fernsehen gucken transportiert? Oder haben Sie viel Fernsehen geguckt als Kind?
Ne, es gab es ja immer zeitlich begrenzt. Aber Fernsehen oder Werbung oder so, wenn es Werbung fürs Fliegen gab, da saßt du im Hintergrund des Flugzeugs und vorne 3 gut aussehende Stewardessen, oder? Also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich haben die eingestiegen sind, gedacht eigentlich so. Also das sind, von denen werde ich dann bedient und so, ja, während ich dachte, auch das muss ein ganz toller Beruf sein.
Also letztendlich, Sie stammen ja aus der Arbeiterschicht, wie man sagt, 4 Kinder, da wird es nicht finanziell nicht drin gewesen sein, dass die ganze Familie mal eben sich ins Flugzeug gesetzt hat und irgendwo hingeflogen ist im Urlaub wahrscheinlich. Wo haben Sie Urlaub gemacht? An der holländischen Küste, oder?
Holland, ja, also die Firma meines Vaters hat damals ja sogar auch immer so für ihre Mitarbeiter so etwas vergünstigte Angebote gehabt. Wir waren in Katwijk am See. Das war toll, den ganzen Tag draußen am Meer. Ich hatte nachher strohweiße Haare und das war wunderbar. Da brauchte man ja auch nicht viel Platz, aber den ganzen Tag draußen sein war schon eine irre tolle, schöne Geschichte. Ja.
Hatten Sie mal lange Haare? Ja. Oder hatten Sie immer schon kurze Haare?
Ich hatte mal so lange Haare, mindestens so lang wie Sie. Aber die sind dann ganz dünn und ganz lang und Mittelscheitel, wie sich so gehörte.
In der Hippie-Zeit so ein bisschen, so nach Hippie-Zeit?
Ja, und danach noch, ja.
Gut, naja, es ist auch immer ein Fisselkram, also egal.
Jetzt kommen unsere Alterssorgen raus, die hatte ich auch.
Nicht. Ich weiß schon, dass man auch mit kurzen Haaren, jetzt nicht abschalten, Männer. Also ich meine sowieso, die Männer sowieso, die brauchen ja heutzutage fast länger im Bad als Frauen. Ich weiß, dass kurze Haare auch bedeutet und auch für sie bedeutet hat, ein Leben lang die Suche nach dem perfekten Festiger. Also in der Punkzeit und so hat man experimentiert mit Zuckerwasser, mit Bier.
Bier habe ich auch, ja, gehabt.
So, solche Sachen, denn wenn kurze Haare dann auch nicht hochstehen, ist es auch blöd, ja?
Ich glaube ja, dass die Jungs sich mindestens so viel Gedanken machen über die Frisur wie wir, weil wenn du mal in so einen Laden reingehst, ja, da gibt's ja auch 3 Meter Haargel für Männer, ja. Ich habe da neulich mal vorgestanden und das riecht dann auch, wie Männerprodukte riechen müssen, ne?
Ja, wie müssen denn Männerprodukte riechen?
Im Zweifelsfall Lavendel und irgendwie streng, nicht so lieblich.
Lavendel?
Ein bisschen Lavendel, ein bisschen streng, ne, es geht so. Muss ich so Lavendel und irgendwelche strengeren Töne. Nicht so lieblich wie für Frauen.
Sie sind ja so ein Nasenmensch. Auf jeden Fall sind Sie eine Blumentante, ne, sagen Sie über sich auch. Ich glaube, das haben Sie von Ihrem Vater. Der hat auch immer gerne gerochen und den Rosen zugesehen. Und Sie selbst, das ist schon ziemlich amüsant zu lesen, Hobbys, Doppelpunkt, Zimmerpflanzen. Also das kommt, also auch der Bankkauffrau.
Balkonpflanzen und so.
Also das klingt schon ein bisschen komisch, aber
Zimmerpflanzen habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Überhaupt Pflanzen und Garten.
Das heißt, dass Sie zu Hause, Sie wohnen in Charlottenburg in einem Dachgeschoss, das ist natürlich auch heller, da freuen sich die Pflanzen. Sind da auch so ein paar UV-Strahler so am...
Nee, ich habe die meisten Pflanzen draußen stehen auf dem Balkon. Die sind eigentlich nur 2, 3 und so drin. Da stelle ich selbst die Kakteen nachher raus und so. Im Sommer, im hohen Sommer, dann blühen die auch mal. Ich finde es faszinierend, dass und wie Sachen wachsen.
Ja.
Ja, es ist einfach
Sprechen Sie mit Ihren Blumen? Seien Sie ehrlich, Sie können das ruhig sagen. Sehen Sie, Sie müssen nur ein bisschen angestoßen werden, dann sagen Sie es. Auch die meisten Menschen sprechen mit Ihren Blumen.
Natürlich, glaube ich auch. Früher hat man noch Prinz Charles für verrückt erklärt, ja, weil er, also das ist so einer, der redet mit seinen Pflanzen.
Ihr Freund Prinz Charles,
ja,
mit
dem
Sie Tee getrunken haben.
Und Cucumber-Sandwiches, also Sandwiches gegessen, oh weia. Den hat man doch immer für verrückt erklärt, aber eigentlich jeder, der wirklich Gärtner ist oder Gärtnerin, geht durch den Garten und wenn du dann siehst, ob eine Pflanze irgendwo wächst oder nicht, ist es ja nicht so, dass du in die andere Richtung guckst, sondern man guckt hin und sagt, na, hier bist, fühlst du dich doch nicht wohl, oder? Das schon hat man mit der Pflanze gesprochen. Mhm. Da muss ich doch was tun oder so, ja? Hm.
Und du bist aber hübsch geraten und oh, du siehst aber durstig aus oder na, die Azalee neben dir gefällt dir wohl gar nicht. Aber es bringt was, heißt es. Ich habe einen schwarzen Daumen, ich kann mit Ihnen über sowas nicht reden. Donovan haben Sie mitgebracht, Donner. Und ich habe aus Ihnen eben schon heraus gehört, dass Sie mal Gitarre gespielt haben und dieses Lied.
Das gehörte zu denen, die ich konnte, ja. Okay. Das ist übrigens ein schönes, es ist ein Freiheitslied, dieses das Kalb, das zum Market gefahren wird. Da könnte man auch über Massentierhaltung und was man alles nicht tun sollte reden, machen wir nicht. Aber in dem Lied, altes jiddisches Lied, das er dann neu gemacht hat, dieses zu einem Markt gefahren zu werden, sich zu beklagen, dass man die Freiheit verliert. Und dann wird dem Kalb gesagt, warum hast du denn nicht Flügel wie ein Vogel, um damit zu fliegen? Das hat schon was Anrührendes. On a
wagon. Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar mit Renate Künast. Diese Sendung wird übrigens auch im RBB Fernsehen ausgestrahlt. Da können Sie schon mal Ihren Rekorder programmieren. Ist noch ein bisschen hin am 16. März um 0 Uhr, also Freitagnacht im RBB Fernsehen. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken wollen, dann nur zu hörbar@radio1.de. Sie haben sich, an dem Punkt waren wir eben stehen geblieben, Ihren Weg auf die Realschule erkämpft, erstmal das als Zwischenetappe, und haben schon ziemlich früh damit begonnen, Sozialarbeit zu leisten. Also Sie waren, glaube ich, in Herten in einem Obdachlosenprojekt. Wie kamen Sie dahin? Weil man früher sowieso durch die Schule sich engagiert hat, oder wie kamen Sie an dieses Projekt?
Ich weiß gar nicht mehr, wer es mir zuerst vorgeschlagen hat. Also, aber es war schon eine Zeit, wo ich mich engagieren wollte, ja. Es ist so, ich habe ja auch mal in meinem Leben gekifft und es war genau so ein Zeitpunkt zum Ende der Realschule hin, wo so die Frage war, was machst du eigentlich mit deiner Zeit, nicht gleich mit dem ganzen Leben? Und das eine wäre das Individuelle gewesen, das andere war aber auch, dass in mir so eine Unruhe war, die Verhältnisse sind nicht in Ordnung. Und da war das Projekt von der Caritas in einem Obdachlosensiedlung in Herten sozusagen Angebot, wo auch andere junge Leute hingingen, da bin ich hingegangen. Und es hat mir eben nicht nur, sag ich mal, Erfahrung gebracht, sondern es hat mir auch Freude gemacht. Also auch mit den anderen Mitarbeitern da und mit den Kindern. Ja.
Was hat das mit dem Kiffen zu tun, wenn ich fragen darf?
Naja, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich das Geld dafür statt fürs Kino ausgegeben habe.
Was macht denn Kiffen mit Ihnen? Oder was hat es damals mit Ihnen gemacht? Sind Sie ruhig geworden und sind so, haben sich zurückgezogen in sich und haben Musik gehört? Oder sind Sie rausgegangen und haben was erlebt?
Nein, das war eigentlich zusammen sitzen, reden, kichern, Musik hören und so.
Süßigkeiten, Flash?
Fressattacken, ja. Aber okay.
Heute ist es eher der Spätburgunder, habe ich gelesen.
Es kann auch ein Riesling sein, das kommt ja auf das dazugehörende Essen an. Ne? Mhm. Naja, das ist, meine, viele machen sowas durch und man kann auch glücklich sein, finde ich zumindest, wenn man dann was anderes findet, womit man sich beschäftigt. Ja? Also für mich war es dann dieses Engagement, in diesem Obdach-Engagement für andere, mit anderen, das hat mir einfach selber auch viel gegeben. Ich komme am Ende aber wieder bei Bildung an, ja. Ich habe auch gesehen, welche Bedingungen die Kinder hatten, wie zerrüttet teilweise ihre Familien waren, die sie nicht unterstützt haben und wie viel in den einzelnen Kindern drinsteckt, wenn sie ein bisschen Zuwendung haben oder Ruhe. Einfach eine ruhige Situation, in der sie sich auch entwickeln können. Das ist so, das bestimmt auch das für mich selber dann das weitere Leben, was ich da erfahren habe, ja.
Gab es zu Hause nicht irgendwie so den Spruch, jetzt gehst du schon auf die, glaubst wohl, du bist was Besseres, auf die schickere Schule, hilft deiner Mutter im Haushalt, was kümmerst du dich denn jetzt um die anderen Kinder? Oder war das durchaus akzeptiert oder war man sogar stolz auf sie, dass sie sich so engagiert haben?
Zu Hause mussten wir immer helfen, das gehörte einfach dazu. Finde ich auch okay, auch wenn es damals nicht immer beliebt war, aber im Prinzip soll jeder aus seinem Alter entsprechend ein bisschen was zu beitragen zum Familienleben. Nein, meine Eltern waren dann schon stolz, dass man sich engagierte, ja.
Was hat Irmi ausgelöst?
Beschützerinstinkte. Irmi war damals 12, 13, eine ziemlich freche und durchaus aggressivisch, ganz schmales Mädchen, die, ich sag mal, verhuscht aussah, aber das lag einfach daran, dass sie verhuscht und immer rechts, links guckte. Ja, so, das war eine, die so viel bedroht wurde, geschlagen und ich denke auch missbraucht wurde. Die war immer auf der Hut und hatte entsprechende angespannte Körperhaltung, guckte immer. Und die war in einer Gruppe, nachmittags im Hort, wo es um Schularbeiten ging. Und wir haben mal so eine dreiwöchige Kinderfreizeit gemacht im Münsterland. Da war sie in meiner Gruppe. Und es war, irre zu erleben, welche Ausbrüche sie teilweise hatte, wenn irgendwie Konflikte entstanden sind. Konflikte entstanden sind, die plötzlich schreiend unterm Bett lag. Und man konnte sich mit ihr unters Bett legen, um sie irgendwie zu beruhigen. Also es hat mich schon erschüttert, wie viel Probleme Kinder erleben können zu Hause, dass sie dann derartig, ich sag mal, wirklich von der Rolle sind, aus jeder Spur raus sind und ihre Zeit gar nicht nutzen können. Und Irmi war aber auch kess und mutig und die ist im Sommer danach, als wir in der Pfalz waren, ist sie mal auf so ein Forsthausdach gestiegen. Ja, und dann hörten wir suchten sie und hörten sie irgendwie rufen, weil sie kam rauf, aber traute sich nicht runter.
Mit dem Schrubber vielleicht wieder.
Nee, das hat doch schon mal geklappt. Das nicht. Die müsste man da ein bisschen umleiten mit Leiter und Hand halten und so weiter. Er war schon verrückt. Also die konnte dann nachts auch nicht ruhig sein, sondern die machte sich sozusagen auf die Wanderschaft und landete auf dem Forsthausdach. Aber wissen Sie, was schön ist, wenn sie einfach mal, man selber in seinem eigenen Leben mal jemandem eine Stelle vermitteln konnte, einen Zeitrahmen vermitteln konnte, wo sie einfach von sich selber was anderes mitkriegen und merken, dass sie auch ein paar Chancen haben. Ne?
Irmi war für Sie, glaube ich, der Auslöser oder der finale Auslöser, um tiefer in die Sozialarbeit einzusteigen. Sie haben es ja damals schon gemacht. Eigentlich waren Sie ja selbst fast noch ein Kind. Also wie alt waren Sie denn, als Sie die 13-jährige Irmi beaufsichtigt und begleitet haben? Da wären Sie ja nicht älter als 16, 17 gewesen sein.
Also die Ferienfreizeit, nee, da war ich auch 18, war ich da. Gerade 18.
Da waren Sie 18.
Oder es war 17 und 18. In den beiden Jahren waren die Freizeiten, ja. Ja, das war auch anstrengend. Also ich weiß, das erste Mal war diese Ferienfreizeit im Münsterland. Da habe ich danach 4 Kilo weniger gewogen, weil es schon anstrengend war.
Ist das heute noch so, dass wenn Sie in Stress geraten, dass Sie das Essen vergessen oder verbrennen Sie dann einfach so wahnsinnig viel?
Heute ist es leider nicht so, dass ich 4 Kilo weniger wiege, wenn ich Stress hatte. Schade eigentlich. Aber nee, heute ist es nicht so.
Das passt so überhaupt nicht zu Ihnen. Weiß ich gar nicht. Passt überhaupt nicht. Also nicht, dass ich Sie als Neutrum wahrnehme, weiß Gott nicht. Sie haben was sehr, sehr Weibliches und so weiter. Aber dass Sie sich wirklich, wie Frau Katzenberger es auch tun würde oder wow. Wer weiß.
Das machen dass Sie alle sich, Frauen.
Dass Sie sich, ja, aber warum denn eigentlich?
Wie?
Warum denn Sie?
Naja, weil wenn mir die Sachen nicht mehr passen, stört's mich auch. Außerdem hast du ein anderes Wohlbefinden, wenn du, also ich mache ja keine Abmagerungskuren oder so, aber man hat doch ein anderes Wohlbefinden.
Ja, das stimmt. Das Körpergefühl ist ein anderes.
Ja, das Körpergefühl stimmt. Hängt von der Ernährung ab und so. Ich meine, wenn man eine Bergwanderung macht oder in den dritten Stock steigt, ist es schon ein Unterschied.
Ihr Dachgeschoss, Sie werden wahrscheinlich nicht den Fahrstuhl nehmen, oder?
Nie.
Oder nur, wenn Sie Pfandflaschen nach oben tragen.
Ja, nur dann,
Gut, ist doch schön, wenn man so konsequent ist. Ella Fitzgerald haben Sie mitgebracht. You've Got a Friend. Wofür steht das Lied?
Naja, für Freundschaft überhaupt, wie das eine der schönsten Geschichten ist. Ich denke, man braucht nicht nur Familie, sondern auch Freundschaft. Das heißt, man muss auch da sein. Und dieses You just call out my name and you know wherever I'm. Also ich komme dann. Mhm. Ja, ist schon eine wichtige Botschaft. Und es ist für mich ein Lied aus meiner Studienzeit in Düsseldorf, als ich Sozialarbeit studiert habe. Und es war für mich auch ein bisschen der Versuch. Also wir hatten eine Etage im Studentenwohnheim, wo wir wirklich zusammengelebt haben mit fast 10 Leuten, unseren Alltag zusammen organisiert haben. Das war auch eine Erfahrung von Freundschaft, wie das im Alltag gehen muss. Eben nicht nur, du verabredest dich Freitag oder Samstagabend, sondern wie geht es im Alltag, sich auszuhalten? Wie beweist man Freundschaft in guten und in schlechten Zeiten? Und da war das unser Ohrwurm. Und wir haben ehrlich gesagt aber auch aus dem Studentenwohnheim oben die Lautsprecher ins Fenster gehängt, das am Wochenende den Parkplatz beschallt und dann haben wir dazu Federball gespielt, ja.
Ach so. Und wie lange ist das die Zeit, in der Sie Babsi kennengelernt haben?
Nee, das ist viel später.
Babsi ist viel später?
Ja.
Okay. Das ist nämlich eine Ihrer besten Freundin oder engsten Freundinnen wahrscheinlich. Hätte jetzt gut gepasst.
When you're down in trouble. And you need some of loving.
You've Got a Friend von Ella Fitzgerald, eine schöne, sehr schöne Version, mitgebracht von Renate Künast. So, die Fachoberschule haben Sie hinter sich gelassen, angefangen Sozialarbeit zu studieren in Düsseldorf. Und dann habe ich ein Zitat von Ihnen gefunden, das auch nicht passt, genauso wenig wie die 4 Kilo, die Sie mir erklärt haben. Ich habe nie gewusst, wo ich landen würde, sonst wäre ich vielleicht gar nicht losgelaufen. Das kann ich Ihnen nicht glauben.
Doch. Also, wenn Sie eine Bergwanderung machen, ja, und würden jetzt aufs Matterhorn hoch.
Ja, Sie gucken immer nur zu den Hütten, zu den einzelnen
Nein,
Hütten.
Nicht nur, aber das ist so, das geht anderen auch so. Also, Sie würden ja nicht gleich untrainiert bis hoch oben durchrennen.
Nee.
Und das geht, glaube ich, jedem in vielen Situationen so, dass die Aufgabe zu groß geworden wäre. Ich erinnere mal daran, dass ich gesagt habe, ich habe auch schüchtern angefangen. Jetzt mache ich, was ich will. Wenn ich mich entschieden habe, tue ich es. Ich habe auch kein Problem damit, wenn andere anderer Meinung sind. Es gibt immer mal Leute, die gegen einen kämpfen. Alles Mögliche. Nee, das stehe ich durch. Jetzt ist es anders. Aber am Anfang ist es so, dass ich mich eigentlich ja auf Sichtweite bewegt habe. Auch das war der nächste Schritt. Ich hätte mir nie vorgenommen, Rechtswissenschaften zu studieren. Es wäre mir zu groß erschienen. Also es war immer das Medizinstudium und Rechtswissenschaftsstudium hatte bei mir eine ungeheure Aura. Heute kann ich nur jedem sagen, munter los. Ja. Aber für mich war es so, dass ich nach dem ersten Sozialarbeitsexamen gemerkt habe, dass ich das kann. Dass das von vorne betrachtet viel höher aussieht oder größer, als es eigentlich ist. Und dann kannst du dich selber besser einschätzen, vor allen Dingen auch alle anderen um dich rum, die große Töne spucken. Mhm. Aber wo ich auch sagen kann, das kann ich auch. Und sogar an die Stelle kommst zu sagen, ich kann es besser. Und diese Überzeugung dann auch da ist. Und da muss man auch Verantwortung übernehmen wollen, ne?
Bei Ihnen war es ja auch viel Fleiß, also Sie haben ja auch wirklich viel gearbeitet und viel gebüffelt und Sie haben sich nicht viel schenken lassen und trotzdem gab es dann plötzlich diese Situation, in der Sie sich offenbar sehr schnell entscheiden mussten, ob Sie Ministerin für Verbraucherschutz und Landwirtschaft, Sie haben das Ressort nochmal umbenannt oder erweitert, werden wollen. Wenn ich es richtig verstanden habe, mussten Sie sich innerhalb kürzester Zeit entscheiden, haben noch Fritz Kuhn um eine Kopfschmerztablette gebeten. Aber warum muss man so eine schwere Entscheidung innerhalb von Minuten treffen?
Naja, das ist im politischen Geschäft so, dass gezeigt werden soll, dass man schnell in der Lage ist, Probleme zu lösen. Und also hatten Joschka Fischer und Gerd Schröder das Interesse, nach den Rücktritten von anderen zu zeigen, es gibt Reaktionen und Entscheidungen. Und wir sind handlungsfähig. Und die bestand aus 2 Dingen. Also das eine war, eine neue Person zu präsentieren. Für beide Ressorts. Das war ja dann das ehemalige Landwirtschaftsressort und das Gesundheitsressort. Und zum anderen auch zu zeigen, dass wir inhaltlich eine neue Entscheidung treffen. Also wurde daraus aus dem Landwirtschaft- und Ernährungs- und Forstministerium eines für Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft. Und da wollte ich dann auch das Verbraucherschutz nach vorne stellen.
Alles klar, aber warum innerhalb von Minuten und nicht, ja, pass mal auf, du schläfst jetzt mal eine Nacht drüber. So, man will ja auch nicht, dass so eine Entscheidung übereilt getroffen wird mitten in der BSE-Krise, wo sowieso alles wackelt. 2 Leute sind zurückgetreten, darunter eine Grüne, Frau Fischer. Also da braucht man doch eigentlich ein bisschen Zeit, ob man sich das auch zumuten kann, anderen zumuten kann. Man muss sich einarbeiten in bestimmte Ressorts.
Ja, aber das war... Also es folgt einmal dieser Gesetzmäßigkeit und zu sagen, ich denk mal jetzt noch einen langen Tag drüber nach, das gibt's da nicht. Das ist halt so. Dann muss man auch. Ich meine, die anderen sind auch auf mich gekommen, weil sie es mir zutrauen. Ja.
Sie haben sich ja auch nicht geirrt. Also ich meine, man hat Ihnen das ja zu Recht zugetraut. Und wahrscheinlich sind Sie da auch, ganz blöd gesagt, mit Ihren Aufgaben gewachsen. Denn ich weiß nicht, ob Sie damals schon wussten, ja, dass Sie sich... Also die Bauernlobby ist ja ein hartes Brot. Also ich kann mir vorstellen, dass man da viel drüber hören kann, wenn man es erlebt. Weil man muss auf Augenhöhe kommen, man muss sich echt harten Gesprächen stellen. Da haben Sie unglaublich viel Respekt kassiert. Hätten Sie sich das so vorgestellt?
Ja, dass ich das durchstehe schon. Also da hatten sich eher die Bauernfunktionäre nicht vorgestellt, dass ich es durchstehe, weil sie dachten eher, wir haben eigentlich nur jeden Landwirtschaftsminister klein gekriegt
und
auf
Frau
unsere Linie. Dann kommt da so eine Stadtfrau, ja, oh, die werden wir schon schaffen. Da hatten sie da meine Zähigkeit unterschätzt und die Tatsache, mich auch zurückzuziehen und zu sagen, so, jetzt einen Tag ausruhen, jetzt in eine ganz andere Szene und morgen sind wir wieder da. Ja. Und Wobei das gar nicht das Allerschwierigste war, sondern der schwierigere Punkt ist eigentlich dieses, wenn man so überlegt, dass da 40% des EU-Haushaltes drüber geht, ja. Also in Agrarsubventionen. Wenn du weißt, dass die Lebensmittelwirtschaft und auch die Landwirtschaft zu den großen Wirtschaftszweigen gehören, also mit viel Export, dass da wirklich Familien drin hinterstehen und du bist dann dafür verantwortlich, wie sich so ein Zweig entwickelt, wie die sich umstellen können, ob ihre Produkte gekauft werden. Da bist du also als Ministerin schon in einer ganz besonderen Art und Weise verantwortlich. Das geht auch nicht spurlos an einem vorüber, sich darauf zu konzentrieren und dann systematisch Politik zu machen. In Brüssel, ja, am Anfang war es noch eine EU aus 15 Mitgliedern bestehend, das gemeinsam anzuschieben und da so den ganzen Prozess zu schieben, Mehrheiten herzustellen, das war eigentlich noch komplizierter.
Gut, wir springen mit einem uneleganten Übergang zu Bob Marley, Anbau, Landwirtschaft, Anbau von Cannabis zum Eigennutzen. Ja-Nein-Antwort, sind Sie für diese Kiffersalons oder Kifferzimmer oder Kifferbars?
Nö, eigentlich nicht. Ich bin für eine Entkriminalisierung und das reicht.
Bob Marley, ich weiß nicht, wie ich gerade aufs Kiffen komme, Get Up, Stand Up.
Get up, stand up. Stand up for your right.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Zeit vergeht wie im Flug mit meinem Gast Renate Künast. Und wir müssen diesen Endspurt der Sendung nutzen, um natürlich noch ein paar persönliche Sachen über sie herauszufinden. Da wären zum Beispiel, fangen wir mit was Harmloserem an, das schwebende Fenster. Das schwebende Fenster. Denken Sie.
Denken, das schwebende
an
Fenster.
An einen Neujahrsmorgen, an zwei kleine Jungs.
Und schon stehe ich auf meiner eigenen Leitung.
Wirklich? Okay, die Söhne von Katrin Göring-Eckardt.
Ah ja, so, das habe ich aber auf eine Stange gehängt, genau. Ich habe eine Sekunde dran gedacht.
Sie haben es auf die Stange gehängt?
An die Stange gehängt.
Was?
Also ein Fenster, ein altes weißes Fenster mit Sprossen drin. Und die haben ja in eine, so wie eine Teppichstange gehängt im Garten und haben es bemalt, sodass es so aussah. Und beklebt von der Rückseite, wenn man drauf guckte, als sei würde diese Teppichstange das Haus dokumentieren und mittendrin hing dann quasi freischwebend das weiße Fenster und von hinten war ein Blumentopf mit einer Blüte und eine Katze von uns zum Teil gemalt, zum Teil reingeklebt. Und dann haben wir uns noch dahinter gestellt, als wären wir in dem Haus und haben uns fotografieren lassen. Schön. Die hat, Katrin Göring-Eckardt hat halt auch zwei kreative Söhne. Damals waren sie noch klein, heute sind sie anderthalb Köpfe größer als ich, aber immer noch herzlich.
Mit ihr haben sie mal zusammen gewohnt, sie hatten mal eine WG-Zeit und dieses fliegende Fenster, von dem ich irgendwo gelesen habe, entstand an einem Neujahrsmorgen nach einer gemeinsam verbrachten Silvesternacht. Sie haben dort geschlafen und weil sie sich wohl am Vorabend so gut um die beiden Jungs gekümmert haben, die sofort dachten, oh super, mit Tante Renate kann man ja echt was anfangen, basteln und so, was sie ja wirklich offenbar sehr gerne machen, wurden sie gleich am nächsten Morgen geweckt, wahrscheinlich sehr früh geweckt dafür, dass eine Silvesternacht doch sehr lange dauern kann. Und dann entstand das schwebende Fenster.
Nein, also das war einfach so, die hatten Lust drauf, irgendwelche Sachen zu unternehmen und sind auch sehr kreativ. Und ich habe, weil ich das Fenster da gesehen habe, gesagt, eigentlich müsste man es jetzt da hinhängen und dann gestalten wir es aus. Daraufhin kam ein fröhliches Ja und also haben wir es gemacht. Ich bastle ja gerne. Ich finde das kreative Dinge so herzustellen, macht mir Spaß. Früher habe ich mir bei meinem Vater immer die Erlaubnis geholt, ein paar Blumen aus dem Garten zu holen. Dann habe ich da Blumengestecke gemacht, also für unseren Wohnzimmertisch. Das war die offizielle Geschichte. Ja. Also,
dann können Sie auch mit Sägen und Bohrern und so einem Kram umgehen?
Ja, ein bisschen schon. Ich war ja früher mal auch in so einer Jugendwerkschule und habe alle möglichen Geschichten gelernt. Da haben wir Holzfiguren gemacht, emailliert von allem etwas. Da habe ich auch noch ein paar schöne Sachen von früher, die man gar nicht weggeben will, die man selber gemacht hat. Und ich habe eigentlich immer Kinder, mit denen ich Adventskalender bastle.
Ja.
So, das macht mir Spaß.
Es gibt viele Leute, die sich fragen, warum sie selbst keine Kinder haben. Es hat sich nicht ergeben bei Ihnen.
Es hat sich nicht ergeben,
Und Sie haben nie dagegen gearbeitet, haben Sie mal irgendwo gesagt. Haben Sie das Gefühl, dass das der Punkt ist, in dem Sie, wie mit anderen Punkten auch, sich nachfühlen können manchmal oder nachfühlen können, wie es Frau Merkel geht? So, es gibt so ein paar Punkte, die in Ihrem Leben parallel laufen. Das ist nicht nur der Erfolg, sondern es ist auch eine Kinderlosigkeit. Es ist, dass Sie gefragt werden, na, was macht denn Ihr Mann, Ihr Partner, so das Herr-Sauer-Syndrom, dass man immer erklären muss, hör zu. Der kommt nicht mit, weil er keine Lust hat oder es sind immer
selber zu tun hat.
Diskussionen über Frisur und Klamotte. Das war ja bei Ihnen auch früher sehr schlimm und bei Frau Merkel ganz genauso. Haben Sie das Gefühl, Sie wissen manchmal genau, wie sie sich fühlt, unsere Kanzlerin?
Glaube ich schon. Es gibt für Frauen in bestimmten Rollen ähnliche Mechanismen. Also mein Mann hat sich ein bisschen aufgeregt, als die Debatte mal anfing mit wo ist eigentlich Herr Sauer und warum geht er nicht mit? Oder als dann, das war glaube ich ein Heiligendamm, so dann stand also da
Porzius immer. Heißt er in dem Fall. Ne?
Ja,
er heißt
Rüdiger Porzius. Ach so, ja, damit wir es nicht verwechseln. Stimmt.
Ich weiß ja nicht, ob Sie was mit Herrn Sauer hatten, aber ich hoffe nicht.
Also,
das wäre super, wenn wir das hier aufdecken könnten.
Es ging das Gespräch über Herrn Sauer, dieses, wo ist denn eigentlich Herr Sauer? Oder also nicht damit umgehen können, sich Gedanken machen, also in Medien manchmal, wie die beiden das eigentlich hinkriegen oder nicht. Mein Gott, die Welt und das Land ist voll von Beziehungen, die wirklich auch gleichberechtigt funktionieren, die ganz andere Rollenverständnisse haben, als das vielleicht vor 30 Jahren der Fall war. Und was ich schon fast, also wirklich beschämend fand, wenn dann drüber geredet wurde, ja, Herr Sauer nimmt jetzt am Damenprogramm teil. Und da hat mein Mann dann eigentlich auch gesagt, sowas Absurdes, das ist ja abwertend gegenüber den Damen, nach dem Motto, ein Wissenschaftler, ein Prof kann nicht am Damenprogramm teilnehmen. Was glauben die eigentlich, was da für Damen sind? Das sind alles erwachsene Leute, die eben auch ihr Leben meistern. Und selbst die meinetwegen die Familienarbeit zu Hause macht, kennt sich in allen Dingen gut aus. Mal ganz abgesehen davon, dass da Sherry Blair, erfolgreiche Anwältin und viele andere waren, da merkt man, dass es einfach riesen Klischees gibt.
Ja, aber ich finde auch ehrlich, der Name Damenprogramm klingt sehr nach Klöppeln und Windsor-Tassen.
Ja.
Windsor-Tassen.
Ich habe eine neue. Die hat mir Katrin mitgebracht. Und zwar eine von der Hochzeit von William and Kate.
Ja. Ach. Ja. Jetzt hören Sie auf. Also erstmal muss man, glaube ich, erklären. Ich habe versucht, das zu googeln. Was sind Windsor-Motive? Ich habe gelesen, dass sie Tassen mit Windsor-Motiven sammeln. Dann habe ich das mal in Google Bilder eingegeben oder irgendeine andere Suchmaschine, ganz egal. Und habe da immer nur so zwei Sachen mit so Hunden gefunden. Also der Trick an diesen Windsor-Motiven, wenn es denn die richtigen waren, ist, dass wenn zwei Tassen nebeneinander stehen, führen sie das Motiv sofort. Ist das typisch?
Nein, sind ganz einfache Kaffeebecher, ja, die man da in London und sonst wie einfach so kaufen kann, in jedem Souvenirshop. Und da ich immer aus aller Welt gelesen habe, ja, was macht die Queen, was macht Lady Diana, kriegte ich von irgendjemandem mal geschenkt, so eine Kaffeetasse. Die eine hatte so Ornamente wie das Emblem da drauf und es war dann das Silberjubiläum der Queen, silberne Thronjubiläum der Queen, glaube ich, Silver Jubilee of the Queen, Elizabeth II, so, hatte ich dann. Also, ich weiß auch nicht, ich habe es gelesen. So, dann kriegte ich noch eins und noch eins. Und dann brachte mir jemand mit so einen Kaffeebecher, wo Prinz Charles und Diana drauf sind und so. Und da Katrin die Becher ja alle kennt, kriegte ich neulich einen Becher mit Kate und William drauf. Und wenn ich den aber neben Charles und Diana packe, das ist ein ähnliches Motiv, ja, drauf, so farbig drauf. Das eine ist schon sehr verblasst, das andere sieht noch sehr frisch aus. Ich will jetzt aber nicht noch neue geschenkt bekommen, falls jemand beim Zuhören überlegt, es reicht eigentlich.
Sehen Sie, das ist das Problem, wenn man weiß, dass Leute irgendwas sammeln, dann kriegt man ja zu jedem Geburtstag wahrscheinlich irgendwie ganz genau Eulen, Gänse, Hühner.
Ich kriege auch Groschen. Tiere geschenkt.
Echte Tiere?
Nee, ja, so. Ich lasse mir Tiere schenken, zum Beispiel habe ich mal von so einer Eselsinitiative, Esel für Eritrea, haben wir Leute zusammengelegt. Dann habe ich einen Esel geschenkt bekommen, den in Wahrheit natürlich eine Frau in Eritrea kriegt und nicht ich. Das gab es für 60 Euro oder 70, fand ich ein schönes Geschenk. Und da einige das kannten, kriegte ich dann mal, hat in meinem Büro Leute zusammengelegt und haben mir ein Schaf gekauft, ein Oxfam-Schaf, auch für irgendwelche ganz armen Familien. Ich habe ja eigentlich alles. Das Einzige, was ich brauche, ist Zeit, ja. Und insofern finde ich das schön. Ja. Insofern habe ich jetzt zwei Esel, ein Schaf, mal jenseits aller Patenschaften, die man hier irgendwo übernimmt, die irgendwo sind. Und so ein Esel ist in Eritrea wichtig. Du kannst damit dein Wasser holen, du kannst damit was du gehandwerkt hast oder hergestellt hast, zum nächsten Markt transportieren. Das erleichtert das Leben. Und wenn es eine Eselin ist, gibt es auch Milch.
Aha.
Das sind schöne Geschenke, ne?
Das wirft ein völlig neues Bild auf Esel auch. Wenn Sie sich mit der englischen Königsfamilie so gut auskennen, dass Sie zumindest Motive zuordnen können, würde ich gerne wissen, was denn eigentlich mit Chelsea, Davy und Harry ist.
Ja, keine Ahnung.
Ach, immerhin kennen Sie sie. Sie kennen sie.
Ja, 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 ja.
Sagen Sie, dass Chelsea dieses blonde südafrikanische Luder ist und das eigentlich gar nicht in diese Königsfamilie reingehört, oder?
Keine Ahnung. Ich glaube ja, dass es denen geht wie uns auch, dass viel von dem, was irgendwo steht, nicht den Realitäten entspricht. Es geht uns eigentlich auch gar nichts an.
Ach, ja, jetzt haben Sie eine Antwort gegeben, die mir ja gar nicht passt.
Aber, nee, das glaube ich, dass Ihnen das gar nicht passt. Aber also früher habe ich natürlich diese Debatte mit Lady Diana und so weiter, habe ich auch gelesen. Aber ich sage auch ehrlich, als ich dann da war, mal in Highgrove, wo die lebten, da waren die aber schon nicht mehr zusammen, nicht auf diesem da war und sozusagen im Wohnzimmer saß, ne, Tee trank und Cucumber-Sandwiches aß und wir dann nachher noch durch die Gärten gelaufen sind, da haben immer alle Leute gefragt, von wem stand denn da ein Bild? Da habe ich gar nicht hingeguckt, das wäre ja voll peinlich, oder? Wenn man sich dann bei den vielen Bildern da am Rand in den Hals verrenkt. Nee, wir haben uns über europäische Agrarpolitik enthalten und Stadtentwicklung und so.
Er spricht ja auch mit Pflanzen, er ist ja auch ein großer Ökologe, genau. Ne?
Und haben uns danach einen Garten angeguckt. Das ist schon toll. Und da war ich so begeistert drüber, dass daneben an ist ja so eine Ökofarm noch, die mit den Produkten, die er vertreibt. Und da fragte mich der Farmleiter nachher, wie toll ich es fand und so. War ich wunderbar. Und ich sag noch, ich träume davon, so einen Garten jemals zu haben. Sagt er, das kriegen Sie nur in Englisch hin. You should also dream to have 7 gardeners. Sie sollten auch träumen, 7 Gärtner zu haben.
Wunderbar. Er hat wahrscheinlich einen ganz guten Humor, ne? Klingt so, der Charles. So, jetzt haben Sie ein Lied mitgebracht, auf das viele Menschen, glaube ich, ziemlich allergisch reagieren. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil man es nicht mehr hören kann. Vielleicht, weil man es nie mochte. Neue Männer braucht das Land. Ina Deta. Möchten Sie noch was dazu sagen?
Naja, ich finde, die ganze Frauenbewegung, die ja immer viele Aggressionen erlebt hat, ja, also von vielen auch konservativen Männern, die hat schon wichtige Dinge für dieses Land entwickelt. Fertig ist sie noch lange nicht. Und ich fand Ina Deta, neue Länder, Männer braucht das Land, eigentlich sehr schön, weil es das Ganze auch mal witzig macht. Man konnte es ein bisschen abhotten auf das Lied und es hat ein bisschen Humor reingebracht.
Ich sprüß auf jede Häuserwand, ich such den schönsten Mann im Land.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Renate Künast. Und natürlich darf diese Sendung nicht vorbeigehen, ohne dass wir kurz noch über die Stadt reden, in der Sie seit fast 35 Jahren leben, Berlin.
1. September 76.
Wir sind damals hierher gekommen, haben in der JVA Tegel gearbeitet, im Knast mit Männern. Bevorzugt mit Drogenabhängigen, glaube ich. Das war Ihr Einstieg in die Stadt. Und jetzt sind Sie, nach 35 Jahren, sind Sie hier. In 10 Jahren noch in Berlin?
Ja. Ja? Wo sonst?
Das kann sie ja überall hinspülen.
Ja, ja, jetzt weiß ich nicht, welche Wunder sich noch ergeben und mir jemand einen Job in was weiß ich wo, keine Ahnung.
Ach, was würde sie denn reizen? Was könnte sie denn rauslocken aus Berlin?
Ja, den kenne ich noch nicht, den Job.
Ach, das glaube ich nicht.
Nein, den kenne ich noch nicht.
Irgendwas wird es geben.
Nee. Eigentlich ist es so, Berlin ist schon, ich sag mal, eine ganz besondere Stadt. Also es ist ja auch nicht mehr die Stadt, die es vor 35 Jahren war. Das ist, ich sage immer, in Berlin ist es so, dass du über die Jahrzehnte zig verschiedene Städte kennenlernen konntest. Also du hattest vorher Berlin-West und Berlin-Ost und seit dem Fall der Mauer hat sich die Stadt ja auch noch 3-mal verändert. Also diese sich gegenseitig besuchen und alte Dinge mitkriegen direkt nach dem Fall der Mauer. Dann kamen die Bundesbehörden hierher und so viele Leute. Und es gibt jetzt so viele Szenen. Jetzt ist es schon eine internationale Stadt geworden, wo sich Stadtteile verändern.
Was Vor- und Nachteile hat. Ne?
Ja, ja, was natürlich heißt, dass man immer aufpassen muss, dass jeder hier leben kann, ne?
Diese Sache mit dem Bürgermeisterin sein, erste Bürgermeisterin, regierende Bürgermeisterin, ist das wirklich raus aus Ihrem Kopf?
Nein, das hat mich eine ganze Zeit lang beschäftigt, das zu versuchen. Und deshalb ist es dann weder aus dem Kopf noch aus dem Herzen raus. Also weil das ja auch eine Identifikation mit einer Aufgabe bedeutet. Und viele Dinge, die ich und wir im Kopf hatten, was musst du tun, damit Berlin vorankommt? Und das ist schon kurios. Erwische ich mich beim Zeitunglesen und denke, tja, jetzt muss er genau das machen, was ich immer gesagt habe. Vorher hat er sich lustig drüber gemacht. Denken Sie allein also an die Frage S-Bahn, ja, wie geht's weiter mit der S-Bahn und so Sachen.
Also letztendlich hat ja damals auch schon die Alternative Liste hier bahnbrechende Dinge in dieser Stadt verändert, die viele gut finden, andere nicht so gut. Tempo 100 auf der AWUS oder dass man nicht mehr durchs Brandenburger Tor fahren kann zum Beispiel. Ich glaube, das ist alles auch der Gall damals zuzuschreiben, ne?
Oder das sind so Dinge, aber das ist ja immer übrigens das Schwierigste, wenn man so lange vordenkt, wird man nicht immer von allen sofort begeistert aufgenommen worden, aber das zeichnet uns aus, dass wir ordentlich analysieren und die Wahrheit sagen. Und bei der Tempo 100 auf der AWUS, es ist gut, das hat Auswirkungen auf den Lärm und die Menschen, die rechts und links davon wohnen. Es reduziert übrigens auch die Schwere von Unfällen und aus Klimaschutzgründen finden wir es jetzt auch gut. Und beim Brandenburger Tor muss ich ehrlich sagen, wir haben mal eine Fraktionssitzung morgens früh, als der Verkehrssenator das öffnen wollte, freigeben wollte für den Verkehr, haben wir da eine Sitzung gemacht, Fraktionssitzung. Und heute ist es ein Platz, der Berlin auszeichnet, wo man sich begegnen kann. Ja. Die Menschen, das ist ein Ort für Menschen, es ist sinnbildlich. Und ähnlich mutig muss man mit der ganzen Stadt umgehen. Also Erwachsene, Alte, Kinder müssen auch überall in dieser Stadt leben und sich bewegen können.
Sie waren mal mutig genug, aufgrund von geräumten Häusern in der Mainzer Straße, glaube ich, eine Koalition platzen zu lassen. Ich sage das deswegen in einem schnellen Sprung, weil das zu unserem nächsten und damit auch leider letzten Lied führt. Walter Mossmann, das Lied heißt Radio Grün. Hausbesetzer-Szene oder was fällt Ihnen
dazu ein? Nein, das ist die Anti-AKW-Bewegung.
Ach, das war...
Und mag sein, dass Sie jetzt glauben, ist ja vorbei. Nein, erst wenn das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet ist und wir richtig auf 100% erneuerbare Energie, Wind, Sonne, effizienter Umgang sind, dann ist es umgesetzt. Und das ist eigentlich ein Sinnbild für die Anti-AKW-Bewegung, die Republik Freies Wendland.
Sie haben Ihren Pass noch, ne?
Ja, wo früher ganz kreativ gearbeitet wurde und es hat ja im Südwesten Deutschlands angefangen. Und das Kreative war auch, dass man einen illegalen Radiosender hatte. Und den nannte man Radio Grün. Das ist hier besungen worden. Ist für mich, jenseits aller Parteien, die es damals gab, ist die Anti-AKW-Bewegung vor den Grünen noch die Zeit der Politisierung gewesen und dieses Gemeinsame. Und hier erkennt man, dass das nicht nur so theoretisch war, sondern es war auch ein Lebensgefühl, gut zu leben, indem man seinen Werten entsprechend lebt. Insofern hat das Lied beides.
Okay, und bevor wir es hören und uns damit verabschieden, möchte ich von Ihnen noch wissen, ob Sie sich beim nächsten Mal wieder als Bürgermeisterin...
Man springt niemals in den gleichen Fluss, da ist schon zum Wasser drüber, das wird wohl jemand anders tun. Es war aber richtig... Es war richtig.
Sie wollen es nicht machen? Ich meine, diese Stadt verändert sich so oft. Ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt gerade zitiere, aber das muss ja nicht der gleiche Fluss sein, in den Sie springen.
Also, jetzt bin ich Fraktionsvorsitzende im Bundestag und stellt sich die Frage, wie lösen wir Schwarz-Gelb ab? Das ist das, worauf ich mich konzentriere. Und natürlich auf die Interessen Berlins. Aber das war jetzt der Versuch und den lasse ich jetzt auch erstmal so stehen.
Alles klar. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das zu beobachten. Wer weiß, was sich so alles tut in den nächsten Jahren. Ich danke Ihnen jedenfalls dafür, dass Sie hier waren und dass Sie uns so viel aus Ihrem Leben erzählt haben und uns die Songs aus Ihrem Leben vorgestellt haben. Danke dafür.
Ich danke für die Einladung. Es war schön.
So, also Walter Mossmann, Radio Grün, und ich hoffe, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss.
Schau, die Sonne fällt in die Vogesen. Und die Nebel steigen aus dem Rhein.
Radio 1. Hörbar Rust.